Übersetzung. Narada Muni hatte auch von einem Mann gesprochen, der der Ehemann der Prostituierten ist. Die Hayashvas verstanden dies folgendermaßen. Wenn man der Ehemann einer Prostituierten wird, verliert man alle Unabhängigkeit. Ebenso verlängert ein Lebewesen, dessen Intelligenz verunreinigt ist, sein materialistisches Leben. Frustriert durch die materielle Natur muss man den Bewegungen der Intelligenz folgen, die verschiedene Zustände von Glück und Leid erzeugt. Was wird es nützen, wenn man unter solchen Bedingungen fruchtbringenden Tätigkeiten nachgeht? Erläuterung. Also ich glaube, es ist gut, wenn wir uns ganz kurz noch einmal den Kontext vergegenwärtigen, innerhalb dessen dieser Text auftaucht. Der Kontext ist sehr klar. Es ist eine Analogie auf die gefangene bedingte Seele, ne? Die sich in dieser materiellen Welt zusammentut mit der materiellen Intelligenz. Diese materielle Intelligenz wird hier mit einer äußerst flackerhaften, unzuverlässigen, wechselhaften Person verglichen, nämlich einer Hetären. Erläuterung. Verunreinigte Intelligenz wird mit einer Prostituierten verglichen. Jemand, der seine Intelligenz nicht geläutert hat, wird, so sagt man, von dieser Prostituierten beherrscht. Wie in der Bhagavad Gita erklärt wird, Vyayasayat Mika Buddhir Ekeha Kurunandana, diejenigen, die wirklich ernsthaft sind, werden von einer Art der Intelligenz geleitet, die Intelligenz nämlich des Krishna-Bewusstseins. Bahu Shakash Anantascha Buddhayo Vyayasainam. Wer nicht in rechter Intelligenz verankert ist, entdeckt viele Lebensweisen. Auf diese Weise, in materielle Tätigkeiten verwickelt, ist man den verschiedenen Erscheinungsweisen der materiellen Natur praktisch ausgeliefert und einer Vielfalt sogenannten Glücks und Leids unterworfen. Wenn jemand der Ehemann einer Prostituierten wird, kann er nicht glücklich sein. Und ebenso wird jemand, der den Anordnungen der materiellen Intelligenz und des materiellen Bewusstseins folgt, niemals wirklich glücklich sein. Man muss die Tätigkeiten der materiellen Natur mit Vernunft verstehen. Wie in der Bhagavad Gita erklärt wird, heißt es, Prakrite kriyamananam gunai karmani sarvashah ahankaram iti ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. Nicht? Man sollte verstehen, wie die materielle Natur abläuft, und es wird jetzt erklärt, alles dort befindet sich unter der Kontrolle der Wirkungsweisen, in der Gunas. Man selbst tut überhaupt gar nichts, man ist einfach nur in einen Ozean geworfen, dessen Strömung einen hinwegträgt. Hier kommt jetzt der Text. Die verwirrte spirituelle Seele hält sich unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur für den Ausführenden von Handlungen, die in Wirklichkeit von der Natur verrichtet werden. Sondern die schaut total frustriert. Ja, es ist enttäuschend. Obgleich man den Anordnungen der materiellen Natur Folge leisten muss, hält man sich vergnügt. Hält man sich vergnügt für den Meister oder Ehemann der materiellen Natur. Wissenschaftler zum Beispiel versuchen Leben für Leben die Herren der materiellen Natur zu sein, ohne sich darum zu kümmern, die höchste Person zu verstehen, unter deren Führung sich alles in der materiellen Welt bewegt. Weil sie versuchen, die Herren der materiellen Natur zu spielen, sind sie Imitationsgötter, die in der Öffentlichkeit verkünden, der wissenschaftliche Fortschritt werde eines Tages die sogenannte Herrschaft Gottes vermeiden können. In Wirklichkeit jedoch ist das Lebewesen, das die Fügung Gottes nicht kontrollieren kann, gezwungen, mit einer Prostituierten der verunreinigten Intelligenz zusammen zu sein und verschiedene materielle Körper anzunehmen. Der Bhagavad Gita wird deswegen erklärt: Purusha Prakriti Stohi Bhunkte Prakriti Yangunan Karanam Gunasangasya Sadasat Yoni Janmasu Purusha Prakriti Stohi Bhunkte Prakriti Yangunan Garanam Gunasangasya Satasat Yoni Janmasyu. So folgt das Lebewesen in der materiellen Welt den Wegen des Lebens und genießt die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Das hat seine Ursache in der Verbindung mit dieser materiellen Natur. Auf diese Weise trifft es mit Gut und Böse unter den verschiedenen Arten des Lebens zusammen. Wenn man sich vollständig zeitweiligen, fruchtbringenden Tätigkeiten widmet und nicht das wahre Problem löst, welchen Gewinn wird man dann erlangen? Narada Muni hatte auch von einem Mann gesprochen, der der Ehemann der Prostituierten ist. Die Hayashvas verstanden dies folgendermaßen: Wenn man der Ehemann einer Prostituierten wird, verliert man alle Unabhängigkeit. Ebenso verlängert ein Lebewesen dessen Intelligenz verunreinigt ist, sein materielles Leben. Frustriert durch die materielle Natur muss man den Bewegungen der Intelligenz folgen, die verschiedene Zustände von Glück und Leid erzeugt. Was wird es nützen, wenn man unter solchen Bedingungen fruchtbringenden Tätigkeiten nachgeht? Ich möchte euch einmal bitten, ein kleines Experiment zu machen, mit dem ihr in der Lage seid, euer, sagen wir mal, das falsche Ego zu spüren, das eigene falsche Ego zu spüren und die eigene materielle Intelligenz zu entlarven. Ich möchte euch einmal bitten, euch euren Blick zu weiten, euren Vorstellungsvermögen zu weiten und einmal von der gesamten euch Gedanken zu machen über die gesamte Schöpfung des Herrn. Wir wissen, da gibt es ein großes spirituelles Königreich Gottes, was mit unzählig vielen Vaikuntha-Planeten übersät ist, welche alle samt größer sind als das gesamte materielle Universum. Wir wissen, dass es da Goloka Vrindavan gibt, den höchsten Planeten, wo Sri Krishna mit seiner, wie soll ich mich ausdrücken, mit den seinen Devotees genießt. Stellt euch jetzt bitte mal eine kleine Wolke in diesem Lichtermeer vor, das nämlich das materielle Universum darstellt. Nicht das materielle Universum, die materielle Welt. Nun stellt euch mal vor, was für unzählig viele Universen mit ebenfalls unzählig vielen Galaxien es dort gibt. Stellt euch mal vor, die unzählig vielen Lebewesen, die dort sind und verschiedenen Tätigkeiten nachgehen. Lasst uns mal versuchen, in unser Begrifflichkeit, dieses eine Universum zu betreten, das wir unser Universum nennen. Stellt euch mal die unglaubliche Vielfalt der Schicksale vor, die in diesem Universum sind. Das ist sehr schwierig, finde ich, aber nur mal kurz so eine kleine Idee hat. Geht auf den Planeten Erde und seht dort die Kontinente, die wirklich vielen Ländereien, die von unterschiedlichen Kulturen bevölkert sind. Indien, Japan, Sibirien, dem ehemaligen Russland und Serbien oder auch Kroatien, wo die Tschechoslowakei, wo manche von euch herkommen. Stellt euch jetzt ferner einmal Deutschland vor. Ein kleiner Fleck da drin. Und in Deutschland die ganz vielen Lebewesen, die jetzt unterwegs sind, in Flugzeugen zum Arbeitsplatz gehen, mit Fahrrädern oder Autos, die noch in den Betten sind, nach einer durchzechten Nacht und so weiter. Es sind sehr, sehr viele Menschenschicksale. Allein in Schönau, was da wohl alles sind, ist. Und jetzt stellt euch mal die Vedenakademie vor und jetzt stellt euch vor und euer Menschenschicksal. Yamuna dek kurz über Yamuna nach, unser Ananda Nitai dek kurz über Ananda Nitai nach. Ihr werdet feststellen, dass ihr euch von all diesen vielen Lebewesen am ernstesten nimmt. Es gibt schon verschiedene Meinungen, auch der Papst hat Meinung und Bill Clinton oder wie heißt er jetzt, Herman Bush, hat auch Meinungen, nicht? Aber die wichtigste Meinung für euch ist doch eure eigene Meinung, eure ganz persönliche Sicht der Dinge. Das ist, was euch beschäftigt. Das andere macht es gegen Frank, die Meinung von dem japanischen Premierminister zum Beispiel und die Lebenssache. Aber für Frank ist Frank der Wichtigste. Wisst ihr, wieso das möglich ist? Durch einen kleinen Knoten im Herzen, den man das Ego nennt. Das meine ich jetzt nicht in einem bösen Sinne, in einem kritischen Sinne, sondern in einem analytischen Sinne. Dieses Ego ist ein materielles Element, hat nichts mit euch zu tun, genauso wenig wie ein Knoten eines Seiles. Man kann ja sagen, der Knoten hier in meinem Dhoti hat was mit mir zu tun, aber das Ego hat noch weniger mit uns zu tun. Katharina, ich denke, du musst dich vorbereiten auf deine Reise, oder? So. Es ist diese, sagen wir mal, Fokussierung unseres Bewusstseins, die das Ego erreicht. Das Ego könntet ihr euch wie eine Linse vorstellen, was man in die Lichterfülle der Sonne hineinträgt, die unglaublich viele Strahlen hat, die Sonne. Und diese Lupe sucht sich aus der Vielzahl der Strahlen ein kleines Spektrum heraus und fokussiert das auf einen Punkt. Das macht das Ego mit dem Bewusstsein der Lebewesen. Wir könnten uns über so viele Dinge bewusst sein. Wir könnten an so viele Dinge denken. Wir könnten ein so fantastisches Leben sogar auch führen, wenn man sich das mal vorstellt. Aber das kleine Ego fokussiert unser ganzes Denken auf einen Punkt, nämlich auf die Rolle, die wir entsprechend unseres Karmas hier in dieser materiellen Welt führen. Ist dieses Ego, was sozusagen den Schlüssel hält für unsere Verkerkerung, unsere eigene Versklavung und das Ego, was den Schlüssel hält, um die Kerkertüren aufzusperren. Das Ego, was denkt, ich bin, was sich mit dem physischen Körper identifiziert und dem physischen Geist, sperrt uns ein. Und das Ego, was unser Bewusstsein fokussiert auf Krishna, was sich also identifiziert mit der Rolle, ich bin ein Diener Krishnas in dieser Welt, befreit uns. Unglaublich, nicht? Wenn ihr euch das mal anschaut. Ist es mir gelungen, mit dieser, sagen wir mal, mit dieser Runterschraubung des Bewusstseins auf einen Punkt, nämlich auf unseren eigenen Körper, so ein bisschen zu zeigen, wie das funktioniert? Frank, hast du das? Ist schon interessant, so mal zu denken, diesen Gedanken zuzulassen. Nur das Ego ist natürlich umringt von materieller Intelligenz und diese das Ego sagt einfach nur, ich will genießen, und die Intelligenz macht es jetzt möglich und sagt uns wie, indem sie differenziert zwischen den verschiedenen Erscheinungen und den verschiedenen Möglichkeiten. Und dieser materiellen Intelligenz folgen wir, so heißt es hier, wie ein in jeder Hinsicht, und es macht uns das Leben eben zu einem gebundenen Leben. Wir folgen dieser Intelligenz wie ein Mann einer Hetären feucht und sie anhimmelt. Es gibt im Ramanujacharyas Wirken einen solchen Dhanudhar, ein Ringer, der also wird toll im Film dargestellt, im Ramanuja-Film. Das habe ich in Belgien gesehen, diesen Film, wo dieser Dhanudhar den Schirm trägt für dieses wunderschöne Mädchen und einen Teppich ausrollt vor ihr und ihr überall hinfeucht, wohin sie hingeht. Nicht? So ist es auch mit dem Lebewesen und seiner Beziehung zur materiellen Intelligenz. Wir folgen ihr. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben, was ich neulich hörte. Stellt euch mal einen Mercedes-Fahrer vor. Mit einem Mercedes 2010. Dieser Mercedes-Fahrer fährt durch die Gegend und erleidet einen Platten. Das heißt, sein Vorderreifen ist punctured, hat ein Loch. Er denkt, kein Problem, ich habe ein Ersatzrad dabei, und geht hinten zu seinem Autokasten, um zu versuchen, um den Wagenheber herauszuholen. Aber er stellt fest, in dem, wie nennt man das? Kofferkasten oder Kofferraum? In dem Kofferraum gibt es alles: Chips, einen neuen CD-Spieler, den er eingekauft hat, nur keinen Wagenheber. Den hat er wegen dem Einkauf zu Hause gelassen. Fängt jetzt an nachzudenken, wie das Problem zu lösen ist. Ja, sagt er, in jedem Haus hat man eigentlich einen Wagenheber. Und er macht sich auf den Weg, sich einen Wagenheber auszuleihen. Aber in der Zwischenzeit sagt ihm sein Mind und seine Intelligenz, also die Leute mögen eigentlich nicht Mercedes-Fahrer, die Mercedes-Klasse 2010 fahren. Die sind einfach neidisch auf diese Autofahrer. Und der wird wahrscheinlich für das Ausborgen dieses Wagenhebers 10 Euro verlangen. Und er geht weiter diesem Mann entgegen, also diesem Haus entgegen, was er da auf weiter Flur entdeckt hat, und sagt, der wird bestimmt 50 Euro verlangen, weil ich hier in der Wildnis einen Platten gekriegt habe. Geht dann noch weiter. Und dann sagt ihm sein Mind und seine Intelligenz, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so doof ist, nur meine Lage auszunutzen, indem er nur für 50 Euro will. Der will bestimmt 100 Euro. Bis er schließlich an der Tür klingelt und der Mann kommt raus. Der Mann hat die Notlage des Fahrers gesehen und hat den Wagenheber schon dabei. Er will ihn den also zur Verfügung stellen. Natürlich wird er nicht aus der Not dieses Menschen ein Geschäft machen. Er wird ihn den umsonst geben. Wie erstaunt ist er, als der Mercedes-Fahrer ihn anbrüllt und sagt, es ist viel zu teuer, 100 Euro dafür zu verlangen. Behalten Sie gefälligst Ihren Wagenheber, ich will den nicht haben. Und die Tür zuknallt, peng. Wer von uns könnte behaupten, dass dieses Beispiel nicht auf ihn zutrifft? Wir folgen unserem Mind und unserer materiellen Intelligenz ständig, die uns in irgendwelche Situationen hineinbringt, die völlig schädlich für unser eigentliches spirituelles Leben sind. Frank, wie siehst du das?
Ja.
Das ist ein Punkt, den wir zulassen müssen in unserer Intelligenz, darüber nachzudenken. Ne? Ständig folgen wir der Sache. Wenn da ein Wunsch in der Intelligenz aufsteht und in dem feinstofflichen Körper ist, dann muss man den ja fast schon ausfüllen, bevor man Frieden hat. Ne? Das ist, was gemeint wird mit diesem Text. Und deswegen diese Frage, es fällt ja auf, diese Frage, ihr mögt euch wundern, diese Frage wird im Bhagavad haben. Ich weiß nicht, ich glaube, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal kommt diese eine Frage auf. Was für Nutzen hat es, diese so zu leben, dass man sein Materiellen einer Intelligenz folgt, die einen zu fruchtbringenden Tätigkeiten, also zu materiellen Tätigkeiten hat. Was ist der Nutzen dabei? Das ist im Bhagavad haben wirklich total spannend. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendwas, also es gibt manchmal Verse, die fast wiederholt werden. Zum Beispiel den Vidyate Hridayagrantis Chityante Savasangshaya, ist ein ganz wichtiger Schlucker. Der wird bis auf die letzte Zeile einmal noch wiederholt. Aber ich habe noch nie gesehen, dass irgendwas, wie hatten wir gezählt, das kann ich schon sagen, neunmal wieder eine Frage. Kim Asat Kamabir Bhavat. Was kann es nützen, zeitweiligen materiellen Tätigkeiten nachzugehen? Neunmal diese Frage. Weil diese materiellen Tätigkeiten eben unter der Führung der materiellen Intelligenz stattfinden, die uns kontrolliert und die uns in Schach hält. Wenn das Lebewesen den Knoten des Egos durchtrennt und den Herrn als seinen Meister erkennt, so sagt ein Bhagavatam-Vers, dann kann sein befreites Leben beginnen. Dieser Knoten des Egos, der uns an diese materielle Intelligenz bindet, muss durchtrennt werden. Es gibt jetzt eine sehr, sehr interessante Methode, diesen Knoten zu durchtrennen. Eine Methode, an die ich in Berlin dachte und die ich euch vortragen wollte, als wir in einem ganz anderen Zusammenhang, ich will mal sagen, das Wort Zerknirschung hörten. Gadada hat es gebraucht in einem Vortrag. Und Zerknirschung ist ein schwieriges deutsches Wort. Es bedeutet, dass einem etwas leid tut. Das zerknirscht. Ein Knirschen ist so, wenn Ziegelsteine aufeinander reiben, da knirscht es. Das ist so ein Druck, der da entsteht. Manchmal disintegriert, werden die dann disintegriert und werden eben zerknirscht, zerdrückt. So, das falsche Ego kann man zerknirschen. Durch eine ganz bestimmte, sehr interessante spirituelle Übung, die man macht, die ich euch heute einmal vorstellen möchte. Diese Übung wird das Beispiel für diese Übung gibt niemand anderes als Ajamil, die zerrissene Seele, der ja erst ein sehr nicer Devotee war und dann der Ehemann einer Prostituierte wurde, die ihn da zum Räuberdasein herabkommandierte und wurde dann im Augenblick seines Dahinscheidens gerettet von den Dienern Vishnus, den Dienern Gottes. Und danach übte er sich in Zerknirschung. Er hatte genau 14 Tage nochmal zu leben. Ihm wurden 14 Tage gegeben, innerhalb dessen er sein ganzes Leben überholen konnte und wieder zurück zum Gottesbewusstsein kommen kann. Was er tat war, er bereute sein Dasein. Er muss ja viele Körperverletzungen gemacht hat, größere Delikte ausgeübt haben, Morde sogar. Ihm tat das leid und er ging dann an einen heiligen Ort und fing ein ganz neues Leben an. Er umgab sich nur mit spirituellen Dingen, Mutter Ganga, er nahm regelmäßig sein Bad dort und regelmäßige Tempelbesuche. Nicht? Und übte sich immer wieder in der Reue, wo er sagte, wo bin ich? Ein armer Sünder im Vergleich zum Chanten der heiligen Namen. Und es heißt, dass er durch diesen Prozess, dass er sich einfach, dass er sein Leben bereute, wirklich vom materiellen Leben löste und dann in die spirituelle Welt, wie soll ich mich ausdrücken, ein spirituelles Dasein anfing und zurück zu Krishna ging. In der Geschichte von Puranjana, dem Lebewesen, taucht ein zweites Beispiel von Zerknirschung auf oder von Reue. Und zwar ist der Puranjana, das Lebewesen, geht auf Jagd und schlachtet grausame andere Tiere. Nicht? Und kommt also zurück. Und in diesem Fall ist es so, dass seine Intelligenz ihm hilft. Seine Intelligenz, die mit einer wunderschönen, mit einer Königin verglichen wird in dieser Analogie, sagt ihm, das war nicht gut, ich rede nicht mehr mit dir. Wie kannst du so viel Gewalt anderen Lebewesen zufügen? Nicht? Und ihm tut das dann aufrichtig leid, er sieht den Punkt. Ich habe anderen Schaden zugefügt und er bereut das. Und in der Erläuterung erklärt dann Srila Prabhupada sehr schön, dass es diese Reue ist, die das Tor zur Befreiung vom materiellen Dasein aufstößt. Und er sagt, das ist der Vorgang des Krishna-Bewusstseins. Es gibt keinen anderen Weg. Ich habe den Text oben in meinem Emotionsseminar. So, dieser Punkt wird auch in der Vaishnava-Texten unglaublich ausgebaut, dieses Regret. Und ich möchte euch mal zwei Lieder, keine Angst, ich singe nicht. Ein Lied ist ganz, ganz berühmt, das hat Prabhupada sehr oft gesungen. Gora Pahuna Bhajiya Mainu Prema Ratana Dana Helaya Harainu. Ich habe nicht Lord Goranga Prabhu verehrt und bin so ein Mensch geworden, der voll von Leid ist. Ich habe mich konstant geweigert, den Schatz der reinen Liebe zu Krishna anzunehmen und wurde somit verloren. Ich habe den Schatz der Liebe zu Krishna zurückgewiesen und mich abgemüht in diesem Dasein. Aber meine Kämpfe haben mir nichts anderes gebracht, als dass ich armselig und völlig verzweifelt wurde. Ich bin in eine Schar von sinnvollen Tätigkeiten eingetaucht. Mit der Gemeinschaft von heiligen Devotis wollte ich nichts zu tun haben und versuchte deswegen Genuss zu finden bei den Non-Devotis. Auf diese Weise wurde ich in dem Netz meines Karmas gefangen. Immer wieder trank ich das Heavy-Gift der Sinnbefriedigung und weigerte mich, in dem Nektar von Lord Chaitanya Sankirtan Bewegung zu schwimmen. Warum bleibe ich überhaupt noch am Leben? Was für ein Glück hat so ein Halunke wie ich. Warum ist Narottam nicht schon vor langer Zeit gestorben? Und dann sagt er, mein blöder Geist findet Begeisterung an Sinnbefriedigung, aber nicht an der Gemeinschaft von heiligen Devotis. Warum folge ich überhaupt noch diesem gefährlichen Pfad? Oh Lord Hari, Lord Hari, warum bin ich so angehaftet worden an das materielle Leben? In der Vergangenheit habe ich immer wieder die Philosophie des Krishna-Bewusstseins gehört. Von so großen Seelen wie Srila Swarup Damodar Goswami, Srila Sanatan Goswami, Srila Rupa Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, Srila Raghunath Bhatta Goswami, Srila Gopal Bhatta Goswami und auch Lokanath Goswami. Diese großen Seelen sind Ozeane von hingebungsvoller Wahrheit. Indem man ihre Worte hört, wird der Schmerz im Herzen nachlassen und man erlangt Glück im Leben. Dann erzählt er weiter von Lord Chaitanya, von den Mitgliedern des Panchatattvas und sagt, es sind keine gewöhnlichen Sterblichkeiten. Sie sind wundervolle transzendentale Aktivitäten. Aber was bin ich für einer? Ich schleppe mich durchs Leben mit einem riesen Haufen von materiellen Anhaftungen auf dem Rücken, die nichts als eine schwere Last sind. Und er sagte, schau dir doch mal Haridas Thakur an und die anderen Devotis. Die reisten über den Planeten und hatten ein ständiges Festival, weil sie den Herrn verherrlichten. Aber ich selber habe gar keinen Zugang zu diesen glückseligen Spielen. Wie traurig ist meine Lebensgeschichte. Ich habe mein Leben vergeudet. Schande über mich, Schande über mich. Ich habe mein Leben nutzlos vergeudet. Das sind zwei Songs, die im Pratana stehen. Dieser Gebetsfibel von Narottam Das Thakur, die so mit dem Thema Zerknirschung umgehen. oder bei uns ist es übersetzt als Regret, bedauern. Dass man das bedauert. Wenn wir dieses Thema heutzutage analysieren, tut sich in den Devotees berechtigterweise eine zaghafte Stimme melden, die aber doch lauter und lauter und immer lauter wird. Was nützt euch? Was nützt uns Reue und Zerknirschung? Wir sind schon zerknirscht genug. Wir müssen ja nicht mal leben und ein bisschen zu Potte kommen. Ich möchte euch deswegen bitten, noch einmal einen Blick auf das richtige Verständnis davon zu bringen, zu werfen. Diese Kritik kommt aus einem falschen Verständnis, nämlich dem Verständnis, dass immer dann, wenn wir über Reue sprechen, wir das Unmögliche implizieren. Implizieren heißt, das Unmögliche zum Ausdruck wollen. Dass man nämlich durch die Ermahnung ein großer Devotee werden kann. Das ist unmöglich. Wenn ich mir ein großes Ideal vorstelle und mich dann einfach beschimpfe, Mensch, du hast das Ideal noch nicht erreicht, was bist du denn für eine Pflaume? Dann wird mich das nicht inspirieren, weiter im Krishna-Bewusstsein fortzuschreiten. Es wird nicht gelingen. Das wird auch nicht mit diesen Themen beabsichtigt, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen, dass wir uns nochmal unser Ideal vorstellen und traurig sind, dass wir es nicht erreicht haben. Nein, im Bhagavatam wird das richtige Verständnis erklärt. Er sagt, mein Devoti, sagt Krishna, ist der Überzeugung, dass materielles Leben und materielle Anhaftung kein Glück bringen. Aber trotzdem ist er nicht in der Lage, diese Anhaftung alle aufzugeben. Ich glaube, uns allen geht es so. Wir haben noch Anhaftung zu dem wir, ja, die sind einfach da und die werden wir nicht so schnell aufgeben können. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht privat das zu gehen. Also ich weiß, in meinem Herzen sind noch Anhaftungen vorhanden. Der Krishna sagt nun zu diesen Devoti nicht, du Schandflecke in der Dynastie der Vaishnavas, sondern er sagt, sei fröhlich, mein Devoti, sei voller Freude. Diese Anhaftungen gehen noch ein bisschen weiter. Aber es macht überhaupt nichts für deine Bhakti. Also Krishna sagt, höre einfach weiter über meine Herrlichkeiten und nach werden diese Anhaftungen dann von dir fallen. Und ich glaube, wir alle haben die Erfahrung gemacht. Stellt euch doch mal vor dem Krishna-Bewusstsein, was ihr dort für Anhaftung hatten. Oder hattet ihr die nicht? Da war doch alles da, Medini, oder? Alles, was ein normaler Mensch ist, Frank, oder? Da lächelt Frank beschämt, ne? Das braucht man jetzt nicht so zu thematisieren in einer Vorlesung, bitteschön. Ja, das will ich auch nicht, keine Sorge. Ja, da war alles da. Jetzt, wir haben über Krishna gehört und es ist viel mehr Anhaftung für Krishna schon da. Krishna sagt deswegen, der Devoti soll einfach weiter über mich hören, über meine transzendentalen Herrlichkeiten und so weiter. Denn diese Herrlichkeiten sind letztendlich stärker als alles andere, als alle materiellen Anhaftungen. Das ist das wunderbare Versprechen des Krishna-Bewusstseins. Und hier nimmt dann auch so ein Punkt wie Reue und Zerknirschung. Ich sage das Wort jetzt mal, weil das für die Sünde. Ungewöhnliches deutsches Wort, das hat etwas Ungewöhnliches. Ne? Findet plötzlich eine ganz neue Dimension als in einem christlichen Kontext, nicht? Wo diese wo Reue und Zerknirschung manchmal etwas Selbstzerstörerisches werden kann. Nicht? Wo man sich, die haben sich ja gegeißelt, die armen Christen. Nicht? Einmal am Martinstag haben sie sich so ausgepeitscht. Ich, mea culpo, ich bin so schuldig. Schlimm. Nein, der Devoti hat, dem sollte es einerseits leid tun, der sollte nicht seine Schwächen zelebrieren und sie möglichst noch, das ist das Schlimmste, was man machen kann im Namen der Verdrängung und der Unehrlichkeit mit sich selber, sie noch möglichst auf einen goldenen Sockel stellen und sagen, das hat alles eine höhere spirituelle Bedeutung. Nein, er kann einfach sagen, hier ist noch eine Schwäche da, hier ist was da und so weiter. Aber ich versuche, mir tut das auch leid, ich bin da nicht jetzt total von begeistert. Nicht? Und ich werde aber mir daraus jetzt auch nicht einen Strick drehen, sondern ich nehme das zur Kenntnis als Teil meines Lebens in dieser Welt, dass da noch Anhaftungen sind. Und ich versuche damit irgendwie in Spirit, das irgendwie in den Dienst von Krishna zu stellen, wenn es geht. Wenn es nicht geht, naja, ich höre auf alle Fälle weiter Krishna Katha und chante weiter und sucht Zuflucht beim Herrn. Der Herr versteht das denn und ist in dieser Weise, urteilt den Devoti nicht ab. Wir sollten auch untereinander gütiger miteinander umgehen, weil der Herr diese Güte seinen kämpfenden Devotis entgegenbringt. Und wenn jetzt mal ein Devoti, sagen wir mal, nicht so First Class super ist und so weiter, sollten wir verzeihen und vergeben und sagen, das Leben in dieser Welt ist halt so, wir waren so lange schon bedingt und schleppen das schon mit uns mit. Ne? Wohlgemerkt, damit der Devoti nicht den größten Fehler machen kann, den man eben in der Psychologie als die Verdrängung bezeichnet, indem man einfach das, was nicht gut ist, auf den goldenen Sockel stellt. Nicht? Und dieses muss der Devoti das kritisch betrachten, seine Anhaftungen, analytisch betrachten, aber er kann auch, wie soll ich mich ausdrücken, er sollte Hoffnung im Herzen haben und sich auf Krishna ausrichten. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Und schon. was ich euch heute vorstellen möchte. Denn als ich das so las, diesen Text, und mir so drüber bewusst wurde, wie wir alle im materiellen Leben eben dazu geführt werden, unser kleines Element Ahankara als das Wichtigste zu betrachten und uns so mit einer kleinen Welt zu Gedankenwelt zu beschäftigen, die überhaupt nicht wertvoll ist. Ne? Da habe ich ein starkes Bedauern empfunden in meinem Herzen. Und wenn man dann bedauert, dass das so ist, dass man so lange den Sinn gedient hat, dem Geist, der Intelligenz, dem Ego, wenn einem das leid tut, dann ist die Tür zur Befreiung bereits aufgestoßen, obwohl man hier vielleicht noch eine kleine Hautkrankheit hat und da noch eine kleine Hautkrankheit, also da noch eine kleine Anhaftung oder da noch nicht so ganz Roger-mäßig ist. Ne? Roger heißt okay. Was sagt ihr zu dem Thema, Robert? Ist ein interessantes Thema. Ne?
Ja.
Muss man mal drüber. Bhakti wirklich ist nicht wie die anderen Yoga-Pfade, wo es um materielle Perfektion geht. Bhakti, da geht es um die Intensität des Herzens, die Intention. Deswegen ist im Bhakti eben das Schlimmste, was du machen kannst, nicht zu sündigen. Das Schlimmste, was du machen kannst im Bhakti, ist die Sünde als etwas Heiliges herzustellen, als etwas Gutes darzustellen und dazu dann zu sagen, ich stehe dazu. Man sollte sagen, tut mir schrecklich leid. Also ich will das ja nicht. Ich will ja Krishna. Nicht? So ist der Bhakta. Und da gibt es zahlreiche ganz veraute Beispiele aus unserer Tradition von Devotees, die das so empfunden haben und die von Krishna so akzeptiert wurden, wie sie sind. Das Problem ist, wenn man das nicht so empfindet und nicht mehr Krishna will. Nicht da setzt das Problem an. Da ist das eigentliche Problem. Gut, Kinder, jetzt wollte ich, ich lasse das mal so im Raum stehen. Ich sehe, ich habe manche von euch geistig oder spirituell erreicht. Bitte denkt über diese Konzepte weiter nach. Wir werden hier leider ohne einen Fragenteil beenden, weil ich noch ganz kurz sprechen möchte mit Gadadhar, der um 9 Uhr losfährt. Und ist schon Viertel vor 9. Und wir sehen uns, denn wenn ihr eine Frage zu dem Thema habt, können wir das ja in einer nächsten Vorlesung machen. Können wir hier drüber nachdenken. Srila Prabhupada ki jai. Der Sieg von Ajamil ki jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bo.